Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr vielleicht schon 30 Jahre da seid.
Die Evangelien sind da ja manchmal recht unterschiedlich, aber so ungefähr treffen wir uns. Schönen guten Nachmittag. Schön, bei euch zu sein. Schön, dass du Ostern heute mit uns feierst, dass wir Ostern heute gemeinsam feiern dürfen. Wer hat heute schon ein Schokoladenei gegessen? Eins, ja? Sind einige dabei? Zwei? Ja. Wer hat schon das ganze Osternest aufgegessen, das er bei der Tür bekommen hat? Oh ja, sind auch schon welche dabei? Du hast Glück, weil es steht heute überall so viele Ostereier rum. Du kriegst sogar, wenn du das aufgegessen hast, sogar noch welche am Abendmahltisch und überall steht so ein bisschen Deko. Genau. Aber wisst ihr, Ostern ist zwar super, weil man kann Gockele bäcken. Wenn du jetzt denkst, was ist Gockele? Das ist Ei auf Südtirolerisch. Und für manche gibt es Rheindling. Ich bin nicht so der Rheindling-Fan. Die Kärntner sind heute eher nicht da, die sind in Kärnten, deswegen darf ich das sagen. Ich mag lieber das Osterstriezel, also nenne das Zöpfe, den Zöpfen. Und Ostern hat ganz viele tolle Traditionen, aber eigentlich geht es bei Ostern um mehr als um Gockelan oder Rheindling oder Schokoeier oder dass Frühling ist, sondern es geht darum, dass da was ganz Mysteriöses passiert ist, nämlich, dass dieser Rabbi, dieser Jesus von Nazareth, sein Leben gegeben hat und nicht tot geblieben ist und auferstanden ist. Und mein größter Wunsch für heute am Nachmittag und eigentlich ist es mein Gebet für heute, dass wir etwas näher zu diesen Ereignissen heute kommen und ein bisschen mehr sehen und entdecken. Mir geht es so, dass ich jedes Jahr, seit ich mit Jesus unterwegs bin, ein bisschen mehr sehe und entdecke von Ostern und diesem Mysterium, was da passiert ist. Für dich ist Ostern wirklich eher als Ostereier und Rheindling und so, dann ist das voll okay. Aber dann bist auch du heute eingeladen, vielleicht ein bisschen näher zu kommen und zu sehen und zu entdecken, was da passiert ist. So, du bist eingeladen, heute näher zu kommen. Und vielleicht, dass wir gemeinsam anschauen, ist der jetzt wirklich auferstanden? Und wenn ja, okay, das hat offensichtlich einiges verändert in der Menschheitsgeschichte in den letzten über 2000 Jahren. Aber wenn ja, was hat das mit mir heute zu tun? 2024 in Wien. Und wir schauen heute in eine Geschichte hinein. Das lesen wir in Lukas 24, Abvers 13. Und da steht, am selben Tag, hier ist schon was passiert an diesem Tag, da sind nämlich einige Frauen mit den Salbölen zum Grab gegangen und wollten den Leichnam einsalben. Und sie finden aber das so vor, dass der Stein weg ist, der Körper ist auch weg. Drinnen sind zwei Gestalten, Engel, und sagen ihnen, was sucht ihr? Den Lebenden bei den Toten. Er ist nicht da, er ist auferstanden. Und man kann sich das so vorstellen, am dritten Tag, also am Sonntag in der Früh, da war ziemlich einiges an Bewegung. Da gingen einige Leute des Öfteren hin und her, von da, wo sie halt waren, und zum Grab, um zu schauen, ist er jetzt da? Und da sind immer noch ein Engel und da sehen wir verschiedene Begegnungen. Aber am selben Tag gingen zwei von den Jüngern, die sind unterwegs raus, aus Jerusalem. Zwei von den Jüngern gehen nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würde ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg, fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte: Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten: Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilt, und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel sei ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie die zwei, Jerusalem und all den Dingen, die da passiert sind, den Rücken gekehrt haben, am Weg raus sind nach Emmaus und wie die sich unterhalten und Gedanken machen, tendenziell overthinken zu den Ereignissen, die geschehen sind. Kannst du dir das vorstellen? Der hat den Lazarus von den Toten auferweckt. Ja, und er selber hat sich kreuzigen lassen. Ja, voll. Judas. Und wer soll uns jetzt von den Römern befreien? Keine Ahnung. Niemand. Weißt du noch, wie der, wo wir so viele Tausende, wie viel waren wir? 5.000? Nein, das waren nur die Männer. Wir waren Tausende. Ja, wir waren Tausende, wo er dieses Brot vermehrt hat. Und hat es genommen, diese 5 Fische, auf jeden Fall hat er es genommen und er hat gebetet, den Segen drüber gesprochen und dann hat es gereicht für diese Tausenden von Menschen, ist so heftig. Und vielleicht haben sie geredet über die ganzen Wunder, die er gemacht hat, über jedes Wort, das er gesagt hat, über alles, was er gelehrt hat, ständig von dem Reich Gottes gesprochen, das jetzt anbricht und die Frieden stiften, die werden Kinder Gottes genannt. Weißt du noch, wo er auf diesem Berg gepredigt hat? Und dann haben uns die anderen erzählt, dass er ihnen die Füße gewaschen hat. Kennst du einen Rabbi, der die Füße wäscht? Da kenne ich nicht. Und mitten in all ihren Gedanken, in all dem, was sie sich reden und alles sich erinnern, was Jesus getan und gesagt hat, stellt sich der Auferstandene zu ihnen. Und sie erkennen ihn nicht. Warum erkennen sie ihn nicht? Und es gibt verschiedene theologische Erklärungen dafür. Manche sagen, weil Jesus einen neuen Körper hat. Er schaut anders aus. Ja, das kann sein. Vielleicht weiß aber auch, dass sie nie im Leben damit gerechnet haben, dass der wirklich aufersteht. Wenn du dir denkst, Auferstehung ist für uns was Krasses, das war vor über 2000 Jahren genauso. Damit hat auch niemand gerechnet. Nur so, also es hat niemand damit gerechnet. Und im Gegensatz zu ihnen kennen wir bereits die ganze Geschichte. Sie haben nur so Trailer-Ausschnitte gesehen. Mein Begräbnis, der Menschensohn muss sterben, er wird aber wieder auferstehen. Nur einzelne Teile gesehen, aber nicht den ganzen Film so wie wir. Und sie können das auch nicht einordnen. Vielleicht haben sie es auch nicht miteinander vereinbaren können, dass ein Retter, dass der Christus, der Messias, der von Gott gesandte Sohn, wirklich stirbt. Das geht sich nicht aus. Vielleicht haben sie ihn deswegen nicht erkannt. Und ich habe mir gedacht, wir erkennen Jesus manchmal auch nicht, weil wir ihn uns anders vorstellen in unserem Leben. Aber Jesus stellt sich zu ihm, zu ihnen. Und ich möchte uns diesen Gedanken mitgeben, so wie die zwei unterwegs waren, Dinge in den Rücken gekehrt haben, Dinge nicht einordnen konnten, gezweifelt haben, Fragen hatten, Unglauben hatten, Dinge nicht verstanden haben. Jesus stellt sich ihnen am Weg dazu. Und darf ich dir sagen, dass der Auferstandene sich auch dir auf deinem Weg dazu stellt? Das ist das, warum wir Ostern feiern. Das ist das, dass es keine Barriere mehr zwischen uns und Gott gibt. Das ist das, warum Jesus als Baby in einer Krippe geboren wurde, warum es heißt Emmanuel, Gott mit uns, damit er nicht nur mehr mit einzelnen Jüngern unterwegs ist, sondern mit uns allen. Und damit er sich am Weg zu uns stellt, wo auch immer du unterwegs bist, welchen Dingen du den Rücken gekehrt hast. Und vielleicht hast du Gott den Rücken gekehrt, weil du gewisse Dinge in deinem Leben nicht verstehst und nicht einordnen kannst. Aber darf ich dir sagen, Gott stellt sich zu dir am Weg. Er stellt sich zu dir am Weg, wo immer du bist. Ich finde es so interessant, dass Jesus, der gesagt hat, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und nur durch ihn findet man einen Weg zum Vater, ist es der sich uns am Weg stellt. Christlicher Glaube kann manchmal so sein, als würde es so sein, als würde man sagen, und es klingt ziemlich radikal, was Jesus sagt, wenn nur er der Weg ist, weil das heißt, alles andere ist nicht der Weg. Aber das heißt, dass auch wenn du gerade von einem anderen Weg bist, sich Jesus trotzdem zu dir stellt. Er wartet nicht, dass du endlich den richtigen Weg findest, damit, dass du es endlich checkst, den schmalen, harten Weg zu ihm zu finden. Nein, er stellt sich zu dir am Weg. So wie er sich zu den beiden am Weg gestellt hat, so stellt sich Jesus zu dir. Und was mich noch fasziniert ist, wir haben einen Gott, der weiß, wie es ist, Mensch zu sein. Der weiß, wie es ist, am Weg zu sein. Der weiß, wie es ist, verlassen zu sein, einsam zu sein, verspottet zu sein, Schmerzen zu haben. Er weiß, wie es ist. Noch niederschwelliger kann man es nicht haben. Er weiß, wie es sich anfühlt. Er hat diese dunkelsten Stunden erlebt. Betrogen, verlassen. Und er hat es aber gern gemacht, damit wir einen Weg haben. Damit er uns am Weg begegnen kann. Der Sieg am Kreuz errungen, durch Leiden, durch Sterben, das Grab ist leer, er ist auferstanden, um sich am Leben von Menschen zu beteiligen, um sich an deinem Leben zu beteiligen. Und wir sehen hier den Auferstandenen, der nicht mit den Tora-Rollen um die zwei Jünger schmeißt und sagt, habt ihr es nicht verstanden? Was ist los mit euch? Sondern hier finden wir einen Jesus, der fast lügt. Ich sage nur fast, okay? Ich sage nicht, dass er lügt. Ich sage nur fast. Weil er tut so, ja, was redet ihr leicht? Schon lustig, oder? Wie Jesus, also ich finde, es hat was Komödiantisches. Und dann fragt er, und was ist leicht passiert? So, als würde er es nicht wissen. Er weiß es wohl am besten. Und ich finde, auch das macht hier diesen auferstandenen Jesus unglaublich faszinierend, weil er ist der, der die Fragen stellt. Er ist nicht, er mahnt sie dann schon ab, dazu kommen wir gleich, keine Sorge, er konfrontiert schon. Ich sag's schon mal gleich, dass du dich darauf vorbereiten kannst, okay? Aber zunächst stellt er einfach Fragen. Was redet ihr? Darf ich dir sagen, erwartest du in deinem Leben, dass sich Jesus zu dir stellt und vielleicht Teil ist von deinen Gedanken, deinen Gesprächen, wo auch immer du am Weg bist, und dass er dir vielleicht Fragen stellt. Und vielleicht ist dieses Ostern die Zeit, wo du dir die Fragen stellen darfst. Was redet ihr? Was ist passiert? Meine Fragen, die mir gekommen sind beim Predigtschreiben, die Jesus auch stellen könnte, ist: Worauf habt ihr jetzt eure Hoffnung gesetzt? Wo limitiert ihr mich aufgrund eurer Bedürfnisse, Vorstellungen, Weltanschauungen? Was redet ihr? Was ist passiert? Wo habe ich vielleicht die Enttäuschungen, die enttäuschte Hoffnung? Ostern ist eine Zeit, die uns einlädt, Fragen zu stellen. Stell sie dir. Manchmal können wir denken, ja, hoffentlich kriegen wir mehr Antworten, aber ich sage euch eins, mit Jesus unterwegs sein wird euch immer mehr Fragen geben. Und das ist gut so, wir sind nie angekommen. Aber Jesus begegnet uns mitten auf diesem Weg. Okay, seid ihr bereit? Jetzt konfrontiert Jesus. Seid ihr bereit? Ab Vers 25. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Jesus spricht hier ganz klar diese Aussage an, dass sich die zwei Jünger erhofft haben, dass Jesus sie von den Römern befreien wird. Wir haben gedacht, er wird uns von den Römern befreien, aber er wurde gekreuzigt. Ostern sprengt unsere Vorstellungskraft. Ostern ist echt schwer zum Einordnen. Und Jesus macht genau hier das mit diesen zwei. Die zwei haben sich vorgestellt, Jesus, dieser Rabbi, dem sie seit geraumer Zeit nachfolgen, dessen Lehren sie hören, mit dem sie unterwegs sind, den sie Dinge tun sehen, der wird sie endlich von den Römern befreien. Das mit dem Esel einreiten, das haben sie auch nicht ganz verstanden. Aber jetzt ist er in Jerusalem eingeritten. Jetzt werden wir endlich den Römern hier sagen, wie es läuft und dass sie hier bei uns nichts verloren haben. Sie haben sich gedacht, Jesus wird ihre Umstände verändern und das ist die Erlösung, die sie brauchen. Und Jesus sagt, ja, aber musste das nicht passieren? Musste der Messias das nicht erleiden, um zu seiner wirklichen Herrlichkeit, zu seiner ganzen Schönheit, zu dem, was er ist, kommen? Musste er das deswegen nicht erleiden? Das, was Jesus hier sagt, ist: Liebe Freunde, die ihr da unterwegs seid nach Emmaus, und ich glaube, er sagt das auch heute zu uns: Ich bin mehr, als du dir vorstellen könntest. Ich bin mehr als deine politische Meinung. Wenn du denkst, Jesus ist Sozialist, könnte sein, dass Jesus deine Vorstellungskraft sprengen möchte. Wenn du denkst, Jesus ist eher rechts, könnte sein, dass Jesus deine Vorstellungskraft sprengen möchte. Wenn du denkst, Jesus ist so oder Jesus ist so oder Jesus ist so und Jesus möchte Hauptsache diesen Umstand verändern. Jesus ist für mehr gekommen, als nur Umstände zu verändern. Ja, Jesus verändert auch unsere Umstände. Jesus verändert und heilt und befreit und macht wunderbare Dinge. Aber Jesus ist mehr als nur das, wo wir ihn gerade brauchen oder wo wir ihn uns vorstellen können. Und das sehen wir Jahr für Jahr zu Ostern. Ostern sprengt unsere Vorstellungskraft. Bist du bereit, deine Vorstellung ein bisschen sprengen zu lassen? Weil er macht das mit diesen zwei Jüngern, mit dem Wort Gottes. So wie es damals war, es waren die 5 Bücher Mose, die Propheten, die Psalmen. Und er hat ihnen, vielleicht nicht Vers für Vers, aber hat ihnen Geschehnis nach Geschehnis nach Geschehnissen gezeigt, dass es immer nur um ihn geht. Dass das der rote Faden ist. Dass das das Narrativ ist. Er hat ihnen nicht gezeigt, wie jetzt Israel befreit wird. Er hat ihnen was anderes gezeigt, nämlich was wirklich Erlösung bedeutet. Nämlich, dass uns nichts mehr von Gott trennt. Wir sind erkauft, das bedeutet Erlösung, freigekauft. Es wurde bezahlt, damit wir in einer Beziehung mit dem Vater sein können. Dass es nicht mehr auf unsere Schuld oder Verfehlungen drauf ankommt, dass es auch nicht mehr darauf ankommt, dass wir Gesetze einhalten, Rituale vollziehen, dass wir gewisse Traditionen halten. Es kommt auch nicht mehr darauf an, auf das, was eben, diese ganzen Regelwerke, sondern auf das, was er getan hat. Und ich glaube, das wäre ein richtig guter Podcast geworden. Schade, dass wir ihn nicht haben. Aber ich stelle mir vor, dass Jesus ihnen von 1. Mose, vom Garten Eden erzählt. Und dann weitergeht zu Abraham. Ja, wisst ihr, Abraham, der Vater, er wird Erben haben, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und jetzt wird das anbrechen. Weil alle, die mir nachfolgen, die haben Abraham zu Vater und sie werden so zahlreich sein wie die Sterne. Und dann hat ihnen vielleicht erzählt über das Volk Israel, das in Sklaverei war in Ägypten und über den Exodus, über diese erste Befreiung. Und dass er jetzt, weil er den Tod bezwungen hat und wieder auferstanden ist, ist eigentlich auch wie ein Exodus. Eine Erlösung von einem Zustand. Und erzählt ihnen vielleicht von dem verheißenen Land. Und erzählt ihnen vielleicht auch, hey, es gibt ein neues verheißene Land. Ein neues verheißene Land, das nicht nur politische Grenzen hat, sondern einen Status in Beziehung mit dem Vater zu sein. Eine neue Qualität von Leben in Ewigkeit. Und er geht mit ihnen die Psalmen durch, dass er der gute Hirte ist. Er erklärt ihnen vielleicht König David, wie der schon super Sachen gemacht hat, aber alles deutet auf ihn. Er erklärt vielleicht Salomo, der König des Friedens, aber dass eigentlich er der Friedensfürst ist. Ich möchte dich einladen, dieses Ostern, dass Gottes Wort deine Vorstellungen sprengen kann. Wisst ihr, manchmal können wir die Bibel so lesen und wir sprengen die Bibel mit unseren Vorstellungen. Aber wie wäre es, wenn wir die Bibel lesen und sie darf uns sprengen? Sie darf unsere Vorstellungen ausreizen, sie darf unsere Begrenzungen von das, was wir verstehen, ausreizen. Und diese Geschichte, die Jesus schreibt, die Jesus geschrieben hat und immer noch schreibt mit uns über diesen Gott, der durch Jesus einen Weg bahnt, sich am Weg macht, zu entdecken. Wir lesen weiter in Vers 28, in Lukas 24. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Das ist schon wieder fast gelogen. Ich sag nur fast. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend. Der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurde ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete? Sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf, kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Boot in Stücke brach. Ihr Herz brennt, während Jesus ihnen alles aus der Bibel heraus erklärt. Aber wirklich sehen und erkennen tun sie Jesus beim Essen. Bei einer gewöhnlichen Handlung. Und im Lukas-Evangelium lesen wir ganz oft, wie Jesus gegessen hat. Mit den religiösen Führern, mit denen, die am Rand der Gesellschaft standen, mit denen man eigentlich nicht gegessen hat. Er hat mit seinen Jüngern gegessen, er hat das Essen vermehrt. Er redet davon, dass er das Essen ist, das Brot des Lebens. Und in dieser gewöhnlichen Situation, die sie von Jesus kannten, erkennen sie ihn. Und weißt du, wenn wir heute Abend mal feiern und uns erinnern, dass Jesus seinen Leib gegeben hat, um uns frei zu kaufen von diesem ohne Gott zu sein. Und wenn wir sein Blut trinken, das dafür vergossen, sein Blut im Sinne von nicht wirklich trinken, aber im Sinne von Saft oder Wein als Erinnerung trinken, dass er das vergossen hat, dann bist du willkommen an diesem Tisch. Er hat das für dich getan. Er hat all das ertragen, weil er eine Freude vor sich sah. Und diese Freude, das bist du und ich. Aber ich möchte uns heute auch eine provokante Frage stellen. Nämlich nicht nur, ob du zu diesem Tisch kommst, sondern ob Jesus auch zu deinem Tisch kommen darf. Weil die Sache ist die, er hat so getan, als würde er weitergehen. Und wenn die beiden ihn nicht eingeladen hätten, dann wäre Jesus wirklich weitergegangen. Und sie hätten ihn nicht erkannt. Und weißt du, Ostern ist vielleicht einmal im Jahr, wo wir das bewusst feiern. Aber eigentlich ist es etwas, das jeden Tag an deinem Tisch oder an deinen Tischen passieren kann. Hat Jesus seinen Platz an deinem Tisch in der Früh, wenn das Müsli durch die Gegend fliegt? Oder wenn du beim Kaffee sitzt? Hat Jesus seinen Platz an deinem Tisch mitten in Arbeitszeug und Laptop? Hat Jesus einen Platz an deinem Arbeitsplatz mit anderen Kollegen? Hat Jesus einen Platz an deinem Tisch, wo du mit deinem Ehepartner sitzt und ihr streitet euch vielleicht? Oder ihr habt gerade das Größte oder ihr gesteht euch gerade wieder mal eure Liebe? Hat Jesus Platz mitten in dem? Hat Jesus Platz mitten am Tisch mit deinen Teenager-Kindern, wenn's Kopf an Kopf ist? Wer macht das Rennen? Hat Jesus Platz an diesem Tisch? Hat Jesus Platz am Tisch, wenn du mit deinen Nachbarn sitzt? Hat Jesus Platz vielleicht an deinem Couchtisch, wenn du alleine isst? Bei Netflix schauen. Hat Jesus Platz an deinen Tischen? Ist er willkommen im Alltäglichen? Wisst ihr, die Auferstehung hätte man sich jetzt auch mit Special Effects, also Hollywood hätte wahrscheinlich einiges rausgeholt. Ich komme aus der Generation, wo Matrix 1 rausgekommen ist, das war absolut revolutionär und Neo sich so nach hinten beugt und falls du Matrix nie gesehen hast, schau es an, ist ein cooler Film und es war einfach voller mega wahnsinnig cooler Special Effects, die es davor nicht gab. Und das hat irgendwie das Zeitalter ein bisschen verändert. Und eigentlich könnte man sich denken, ja, wenn der jetzt schon von den Toten aufersteht, würde man sich auch ein bisschen Special Effects, ein Feuerwerk oder sonst irgendwas Tolles, Dramaturgisches, Schönes, Cooles, Aufregendes erwarten. Oder dass er vielleicht sich den Hohepriestern zeigt und sagt, ha, 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 ich hab's euch ja gesagt. Oder vielleicht den Pontius Pilatus. Aber er macht das nicht. Er braucht keine Special Effects, er braucht kein Feuerwerk. Wisst ihr warum? Es beruhigt mich, weil der Auferstandene im Alltag erlebbar ist, im Alltag erkennbar ist, im Gewöhnlichen, jeden Tag. Die Frage ist nur, hat er einen Platz an unserem Tisch? Ist er da willkommen? Laden wir ihn ein, dabei zu sein in unserem Alltag, in unserem Gewöhnlichen? Weil da gibt es die Offenbarung und die Erkenntnis über ihn, dass er es wirklich ist. Da gehen ihnen die Augen auf. Als er das Brot nimmt, ein Gebet spricht, das Brot bricht und es ihnen in die Hände drückt. Mitten in diesem gewöhnlichen Akt erkennen sie den Auferstandenen und sie sehen, wer da mit ihnen unterwegs war, wer sich zu ihnen gestellt hat am Weg, der ihnen alles beigebracht hat, der ihnen alles erklärt hat, der ihre Vorstellungskraft gesprengt hat. Ostern ist erlebbar, nicht nur einmal im Jahr, sondern jeden Tag, wenn wir ihn an unserem Tisch in unser Leben einladen. Und Jesus verwendet etwas, das die zwei Jünger kannten. Man geht davon aus, dass die zwei jetzt nicht beim letzten Abendmahl dabei waren, aber dass sie vielleicht bei diesem Wunder, wo Jesus Tausenden von Menschen zu essen gegeben hat, dass sie da dabei waren. Und Jesus verwendet dieselben Wörter wie bei diesem Ereignis, wo er das Brot vermehrt hat. Und ich glaube, wir dürfen Jesus persönlich nehmen. Jesus macht es hier sehr persönlich mit diesen zwei, weil er verwendet etwas, das sie kennen. Erwarte, dass Jesus es mit dir auch persönlich meint. Das hat Jesus immer wieder gemacht. Er begegnet den Leuten persönlich. Thomas, der hat gezweifelt, na, der ist sicher nicht auferstanden. Und bevor ich dem nicht in die Wunde reingedrückt habe, glaube ich sicher kein Wort. Und was hat Jesus gemacht? Er taucht eine Woche später wieder auf und macht es persönlich mit Thomas und lässt ihn seine Wunden sehen und anfassen. Er begegnet Simon Petrus und stellt ihn wieder her. Simon hat, falls du seine Geschichte nicht kennst, der hat ziemlich vergeigt. Der hat komplett versagt. Er leugnet Jesus mehrfach. Jesus hat es ihm gesagt, hat es aber nicht geglaubt. Er tut es. Und er ist ziemlich am Boden zerstört. Und er begegnet diesem Simon Petrus auf eine Art und Weise, wie er Simon vor über 3 Jahren auf dieselbe Art und Weise mit Jesus erlebt hat. Jesus ist persönlich. Lad ihn zu deinem Tisch ein. Nimm's persönlich. Nimm Jesus persönlich für dein Leben. N.T. Wright, ein Theologe, beschreibt zu dieser Bibelstelle, dass das erste Essen eines neuen Zeitalters ist. Es ist das erste Essen nach der Auferstehung. Übrigens hat Jesus nach der Auferstehung ständig gegessen, ist irgendwie auch interessant. Aber gut, auf jeden Fall nennt N.T. Wright das es ist das erste Essen eines neuen Zeitalters, weil es gab ein erstes Essen ganz am Anfang. Von Adam und Eva, die haben auch gegessen, aber halt ohne Gott dabei. Und das hier ist ein neues Zeitalter hat angebrochen. Dass dieser Jesus Christus am Weg mit dir ist. Und die Band kann schon dazukommen. Wir werden in Kürze gleich gemeinsam Abendmahl feiern. In Ostern erleben wir, dass der Auferstandene sich zu dir am Weg stellt, weil er einen Weg freigemacht hat, bezahlt hat. Er stellt sich zu dir. Und ich möchte dich einladen, vielleicht über diese Geschichte und die Punkte, die ich erwähnt habe, vielleicht zu reflektieren und nachzudenken. Wo stellt sich Jesus zu dir heute hin in deinem Leben? Gibt es Bereiche, wo du den Rücken gekehrt hast, vielleicht Gott den Rücken gekehrt hast, weil es einfach für dich nicht, du weißt nicht genau, was ist da passiert, warum ist das passiert, wie sollst du das einordnen? Kannst du es sehen, dass sich der auferstandene Jesus Christus zu dir am Weg stellt? Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wo ist er gerade bei dir? Vielleicht kannst du dir vorstellen, ob er dir entgegenlauft oder ob er dir nachlauft oder stellt er sich zu dir an die Seite? Wie kommt dir der Verstandene heute entgegen? Vielleicht hast du gewisse Vorstellungen über wer Jesus ist. Vielleicht hast du Bedürfnisse, wo du sagst, ich brauche dich, Jesus. Ich brauche dich als Veränderer, als Erlöser dieser Umstände. Aber vielleicht kannst du es heute zulassen, dass er diese Vorstellungskraft sprengen darf. Wo möchte Jesus deine Vorstellung von ihm sprengen? Wo stellt Ostern dir heute Fragen? Nicht nur, was ist passiert, worüber redet ihr, sondern vielleicht, hast du diese lebendige Hoffnung? Oder worauf hoffst du eigentlich? Darf Jesus an deinem Tisch sitzen? Ist er willkommen? Da, wo du die Hausaufgaben machst, da, wo du vielleicht Brettspiele spielst, da, wo das Leben ernst wird, da, wo vielleicht Verträge unterschrieben und andere wieder zerrissen werden, hat er Platz an den Tischen in deinem Leben, weil da möchte der Auferstandene Jesus Christus sein. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich werde noch kurz beten. Jesus, wir wollen heute dich erkennen und sehen. Wir wollen dich entdecken. Danke, dass du uns auf unserem Weg, wo auch immer wir gerade unterwegs sind, wo immer wir zweifeln, wo immer wir Unglaube haben, wo immer wir Fragen haben, dass du dich zu uns stellst, dass du uns begegnen möchtest. Vater, ich bete, dass du uns heute Augen schenkst, um zu sehen und zu erkennen, wo der Auferstandene in unserem Leben beteiligt ist, wo er sich dazustellt, wo er uns nachläuft, wo er uns entgegenläuft oder wo er sich zur Seite stellt. Wir geben dir unsere Vorstellungen, unsere Bedürfnisse, wir geben sie dir hin und sagen, überrasche uns, hebt unsere Begrenzungen auf, sprenge du unsere Vorstellungskraft. Danke, dass der Tisch gedeckt ist. Danke, dass du, Vater, durch deinen Sohn, weil du ihn gegeben hast, aus Liebe, dass der Tisch gedeckt ist für uns heute. Dein Leib gebrochen, dein Blut vergossen für uns. Und wir wollen uns heute erinnern an dieses Werk, an diese Tat der Erlösung, dass du uns freigekauft hast, damit wir mit dir in Ewigkeit sein können, dass nicht mal der Tod Macht über uns hat. Aber wir wollen auch heute dich an unseren Tisch einladen. Wir wollen sagen, sei du beteiligt an unserem Leben. Wir brauchen den lebendigen Gott in unserem Leben. Du bist eingeladen, zu diesem Tisch zu kommen. Das Worship-Team wird uns dienen. Wir werden gemeinsam noch singen, Zeit haben zum Reflektieren. So komm zu diesem Tisch. Du bist willkommen. Er ist auferstanden. Wirklich. Er ist wirklich auferstanden. Er lebt. Wir haben eine lebendige Hoffnung.